Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Botthoff.
Hi, grüß dich und natürlich ein fettes Hallo raus an unsere Zuhörer.
Ja, auch Hallo von mir. Matthias, wie sieht's aus? Wir haben ja einiges zu besprechen. Womit wollen wir überhaupt anfangen?
Oh, es gibt so viel, aber ich würde sagen, fangen wir von hinten an, oder? Mit der Fight Night vom Mittwoch. Oder worauf hättest du Bock? Als erstes zu quatschen.
Oh, nee, das klingt eigentlich ganz gut. Das klingt ganz gut.
Oh, warte mal, mir fällt gerade auf. Red du mal gerade los. Ich habe das Fenster hier im Büro noch auf. Das war jetzt sehr unprofessionell.
Ja, alles gut.
Aber ich mache schnell das Fenster zu.
Jawohl, so lange würde ich sagen. Ja, wir hatten vergangene Woche zwei UFC Fight Nights. Ich weiß gar nicht, ob wir beide sogar besprochen haben. Ich glaube, wir hatten sogar nur die eine angeschnitten gehabt in der letzten Podcast-Episode. Das war ja ganz zum Schluss. Wo wir die nochmal angesprochen haben. Deshalb, ja, wir hatten einmal Calvin Kattar versus Dan Ige und einmal Davison Figueiredo versus Joseph Benavides.
Und, wobei ich denke, der Event am Wochenende, da war es ja ein Titelkampf im Fliegengewicht, war, glaube ich, der etwas spannendere Event, könnte man sagen. Am Mittwoch hatten wir, ja, so eine durchwachsene Fight Night, würde ich sagen, ja, oder?
Ich würde sagen, da sprechen wir einfach fix über Calvin Kattar versus Dan Ige. Matthias, wie hast du den Kampf gesehen?
Ja, es war ein guter Kampf, aber nichts, was jetzt einen wirklich so spektakulär vom Hocker gerissen hat. Ich finde, es war ein Arbeitssieg für Calvin Kattar. Ging halt über 5 Runden. Ja, er war letztendlich der glücklichere Sieger, hat die besseren Treffer gelandet. Gab es jetzt, glaube ich, auch nichts zu diskutieren, oder?
Ja, eben. Ich denke auch, dass Calvin Kattar auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Fighter ist. Aber auf der anderen Seite hat man auch ganz klar gesehen, okay, es wird nicht reichen für einen Titelshot. Und dementsprechend muss er da noch ein bisschen hinarbeiten. Aber nichtsdestotrotz sollte man Calvin Kattar auf jeden Fall im Auge behalten.
Definitiv. Also auf alle Fälle einer, der Fähigkeiten hat, der sich auch noch steigern kann. Ich habe jetzt sein Alter nicht genau im Kopf. Ich könnte mal anklicken hier, kommt dann das Alter, ist auf der Rangliste auf 6. Nee, das Alter habe ich jetzt nicht. Aber der kann sich natürlich auch noch weiterentwickeln, keine Frage. Muss man einfach mal beobachten. Aber ich glaube, viel mehr gibt es zu dem Kampf auch nicht zu sagen. So richtige Highlights, spektakulär war es jetzt nicht. Was mir da viel mehr ins Auge gefallen ist, das war ein Kampf, der war auf der Maincard. Das war der erste Kampf der Maincard. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Abdul Razak Al-Hassan gegen Munir Lasses.
Was war denn da?
Ey, die beiden waren super. Es war ein Hammerkampf. Und diesen, ich glaube, es war ein Marokkaner, dieser Munir, den habe ich zum ersten Mal gesehen. Ich habe den vorher, glaube ich, noch nie gesehen. Der hat so geil gekämpft. Also spektakuläre Techniken. Toll austrainiert, sich gut bewegt, explosiv. Und das gegen einen sehr, sehr starken Gegner, gegen einen K.O.-Puncher, der in der ersten Runde auch Vollgas gegeben hat. Das war auch Fight of the Night. Also wer Bock hat auf einen guten Kampf und die beiden Athleten noch nicht kennt, der sollte sich den Kampf mal anschauen. Mit der Fightcard, mit dem Fightpass kann man das auf der Fightcard noch sehen. Also das war ein echt geiler Fight. Also wow.
Ja, ich sehe gerade, war auch Munir sein UFC-Debüt tatsächlich.
Ja, ey, der Typ war echt vielversprechend. Also auf den habe ich richtig Bock und da bin ich auch gespannt, wie das weitergehen wird. Also den werde ich mit Freude beobachten und auch sein Gegner war tatsächlich wirklich kein schlechter, muss man schon sagen.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch gleich zur nächsten Fight Night. Die lief jetzt am vergangenen Wochenende, wir hatten einen Titelfight, aber vor allem über das Co-Main müssen wir auch sprechen, denn Jack Hermansson hat gegen Calvin Gastelum gekämpft und ganz ehrlich, was wird aus Gastelum? Gastelum ist seit dem Adesanya-Fight ganz anders irgendwie, findest du nicht?
Ja, was heißt ganz anders? ich habe schon das Gefühl gehabt, er hat ja sehr schnell verloren. Das ging ja ratzfatz. Und er hat sich, glaube ich, auch tierisch drüber geärgert. Man hat die Enttäuschung in seinem Gesicht gesehen. Aber dass ein so guter Kämpfer wie Calvin Gastelum eigentlich durch so eine Submission verliert, durch so einen Fußhebel, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also da hätte ich wirklich gedacht, dass er viel schneller die Situation erkennt, das Ganze viel schneller kontern kann und da seinen Fuß befreit. Das, ja, ich will jetzt nicht böse klingen und ich will jetzt auch keinen Hate von unseren Zuhörern bekommen, aber für einen Topkämpfer wie Kelvin Gastelum sah das echt schon ein bisschen anfängermäßig aus.
Ja, irgendwie, ja, das Problem ist, schon im letzten Fight gegen Darren Till war es so, dass Gastelum einfach nicht reinfindet und ja, einfach nicht richtig da war. Ne? Und ja, es ist jetzt seine dritte Niederlage in Folge, diesmal gegen Jack Hermansson. Das war schon ein Fight, wo man, glaube ich, schon erwartet hat, dass Gastelum sich mal wieder einen Sieg holt. Ich meine, er ist 5 Runden gegen Adesanya gegangen, hat sich dann eine richtige Schlacht geliefert. Und jetzt in den letzten beiden Kämpfen sowas.
Hat der Adesanya angenockt. Also das Ding hätte auch kippen können und hätte zugunsten von Kelvin Gastelum ausgehen können. Aber seitdem, hast du vollkommen richtig gesagt, kommt er nicht mehr so richtig dran an die Weltspitze. Und wir hatten zwar im Vorfeld im letzten Podcast gesagt, dass Hermansson echt gefährlich ist. Den darf man nicht unterschätzen. Aber dass er dann so schnell in der ersten Runde verliert, boah, da war man schon bisschen enttäuscht. Also ich, vor allem, wie soll es jetzt mit ihm weitergehen?
Ja, er wird wahrscheinlich nochmal kämpfen, aber wahrscheinlich, ich weiß nicht, es erinnert doch ein bisschen auch an einen Chris Weidman so ein bisschen. Ja. Und klar, Gastelum hat keinen Gürtel gewonnen, aber auch mit Weidman war es dann so, dass er auf einmal angefangen hat, nur noch zu verlieren.
Komisch, ne? Mhm. Komisch, wenn einmal im Kopf so eine Schranke durchbrochen wurde, dann fällt es manchen Kämpfern irgendwie schwer, wieder auf die Straße der Sieger zu kommen. Oder ist es wirklich einfach nur Pech? Ich weiß es nicht. Ist es Pech oder ist es wirklich, ja, man kann ja in den Kämpfer nicht reinschauen. Wir haben auch zu wenig Hintergrundwissen. Wir wissen nicht, wie er sich im Training vorbereitet, wie er sich weiterentwickelt oder ob da wirklich mental irgendwo einfach eine Sperre ist. Ganz schwierig zu sagen, ja.
Ja.
Und dann hast du so jemanden wie Jack Hermansson, der ist natürlich heiß wie Frittenfett. Der hat ja schon genau gesagt, wie es weitergehen wird. Und der sieht sich ja irgendwann auch in der Situation, um den Titel kämpfen zu können.
Ja, die Frage ist aber, Hermansson, ich meine, warum redet keiner über Jared Cannonier? Cannonier hat Hermansson förmlich überrollt, hat ihn ausgenockt. Ja. Brutal ist er K.O. gegangen. Ja. Warum redet man jetzt darüber, dass Hermansson einen Titelfight bekommen soll, wenn er doch, ja, sein vorletzter Fight war eine K.O.-Niederlage.
Und dann, ja, Cannonier ist natürlich erstmal in der Reihe, hast du vollkommen recht, aber der hat sich ja den Pectoralis, also den Brustmuskel, abgerissen, also schon eine sehr schwerwiegende Verletzung. Das muss erstmal ausgeheilt sein, aber so wie Dana White gesagt hat, Cannonier, der steht an erster Stelle, wenn es darum geht, einen Titelfight zu bekommen. Und natürlich auch vor Hermansson.
Ja. Gut, dann hatten wir einen Titelfight im Main Event. Und alter Schwede, ne? Ich meine, wenn wir schon darüber reden, ne, wie Kelvin Gastelum deklassiert worden ist, dann was sagen wir denn jetzt erst über Joseph Benavides?
Oh, ich war, ich war zu Tränen gerührt. Also er ist ja wirklich ein unheimlich sympathischer Artgenosse. Ich sehe den immer gerne. Der kommt so total bodenständig und vernünftig rüber und auch so ein richtiges Arbeitstier, der wirklich im Training sich den Arsch aufreißt bis zur Kinnlade. Der muss da wirklich ein Mammutprogramm hinlegen. Also wirklich ein absolut vorbildlicher Athlet. Und auch bei der Pressekonferenz hat man gemerkt nach dem Kampf, mit wie viel Herz und Emotionen er bei der Sache ist. Er war da in Tränen aufgelöst und ja, einfach schade, so jemanden verlieren zu sehen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch einen mega starken und sympathischen brasilianischen Champion mit Davison Figueiredo.
Ja, ich denke aber auch, dass sich Benavides im Vorfeld sehr unsympathisch gemacht hat mit seinem Trash-Talk. Da gibt es ja vor allem diesen Clip von ESPN, meine ich, war das, oder bei Helwani hat er das gesagt, etwas von wegen, ich hoffe, dass er so ausgenockt wird, dass er jeden Tag Schwindel hat und jeden Tag verwirrt aufwacht und so weiter.
Passt eigentlich gar nicht zu Benavides, ich weiß auch nicht, was denn da geritten hat.
Es, 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 Es gab ja auch, ne, diese ekligen Anschuldigungen, dass er durch Headbutts im letzten Fight gewonnen hat und so weiter. Also, Benavidez war in seinem ersten Fight gegen Figueiredo ein sehr, sehr schlechter Verlierer, muss man sagen. Das hat ihn sehr unsympathisch gemacht. Ich meine, ich mag es wirklich nicht, wenn Leute schlechte Verlierer sind. Genauso wie ein Dominic Cruz. Der verliert und danach sagt, ja, der Kack-Referee, der hat nach Alkohol und Tabak gerochen und so. Ey, nee, ich will Dominic Cruz auch nicht mehr fighten sehen. Und Benavidez hat sich unbeliebt gemacht bei vielen. Und das war einfach, ja, naja, ne, talk shit, get hit.
Vielleicht wollte er es nach dem ersten Kampf auch wirklich nicht einsehen, dass, obwohl, ja, da war halt der Kopfstoß, aber der Kopfstoß war natürlich auch nicht absichtlich, deswegen, ne, kann man da auch nicht so ein Fass aufmachen und dann sagen, ich habe dazu ungerecht verloren, etc. Aber gut, bei den Emotionen, wie gesagt, ich denke mal, jetzt beim Rückkampf hat er das wieder gerade gebogen. Und man hat ja auch deutlich gesehen, ob Headbutt oder nicht, Kopfstoß oder nicht, Davison Figueiredo, da kommt Benavidez nicht ran. Da hat er einfach keine Chance gegen den.
Ja, das war erste Sahne, ja, von...
Mehr als eindeutig, ja.
Von Figueiredo. Seine Schläge haben einfach so viel Schaden angerichtet auch. Das war wirklich krass. Und dann dieses Submission. Boah, also wahnsinnige Performance von Davison
Figueiredo. Definitiv. Und das ist auch ein Typ, den würde ich auch gern mal so im Anlauf zum Double Champion sehen. Wenn der mal eine Gewichtsklasse hochgehen würde, ich würde sagen, der ist brandgefährlich.
Irgendwo habe ich aufgeschnappt, er cuttet 30, 40 Pfund.
Ja, ich habe das auch gehört. Das ist natürlich gigantisch. Also das sind ja roundabout 10 bis 12, 13 Kilo. Boah, das ist ja Wahnsinn. Das ist schon eine Menge Zeug.
Das heißt
schon
aber eine Menge auch, Zeug. Ja.
Nee, red ruhig weiter.
Das heißt aber natürlich auch, er kann durchaus im Bantamweight kämpfen.
Der hat auch die Power. Der hat
er hat den Wumms.
Der Wumms ohne Ende. Hm? Mhm. Und ich würde es gerne sehen. Es ist ja auch die Frage, wen haben wir im Fliegengewicht noch, der ihn schlagen könnte?
Das Fliegengewicht ist eine schwierige Gewichtsklasse. Keine schwere, badumts, aber es ist schwierig.
Schönes Wortspiel.
Ja, nee, also 57 Kilo. Ich habe mir heute aus Jux mal gedacht, komm, ich google mal Durchschnittsalter von Jugendlichen. Durchschnittsalter, sage ich, Durchschnittsgewicht, ja. Und da gab es eine Tabelle und da stand, ja, 57 Kilo, 14 bis 15 Jahre.
Oh.
Und ja. Das muss man sich mal vorstellen.
Ja, also,
die kämpfen da in dieser Gewichtsklasse. Das ist krass.
Ja, wer soll da gegen ihn kämpfen?
Ach so, wer? Ja.
Moreno, Alexandre,
ja, uninteressant. Antoya. Alles uninteressant in meinen Augen. Cody Garbrandt muss runter.
Meinst du, der schafft das? Hat's angekündigt, ne?
Der schafft es. Der cuttet nicht allzu schwer, glaube ich, fürs Bantamweight.
Aber ich sag dir eins, gegen Figueiredo hat der keine Chance.
Schauen wir mal. Die Leute haben auch...
Aber es wäre ein geiler Kampf.
Ja, die Leute haben auch gesagt, er hat keine Chance gegen Dominic Cruz.
Da war Cody ja ganz oben. Da hat er den absoluten Run gehabt.
Ja, aber Dominic Cruz, einer der greatest of all time und so weiter, hast du nicht gesehen. Der beste Bantamgewichtler aller Zeiten. Haben doch die Leute alle gesagt.
Ja.
Ja.
Weil im Gegensatz zum Fliegengewicht ist das Bantamgewicht ja schon spannender.
Na klar, Aljamain Sterling, ja. Marlon Moraes.
Ja.
Ja. Klar, warum nicht? Ja. Wir haben jetzt auch am kommenden Wochenende eine Fight Night.
Mhm. Übrigens, ein Kampf fand ich auch noch richtig geil. Das muss ich auch gerade nochmal ansprechen. Mhm. Mark, das war auch Fight of the Night, Kampf der Nacht. Mark Diakhiese gegen Raphael, oh Gott, wie hieß der?
Enter the Matrix.
Der Typ war auch.
Wie er ausgewichen ist, ja. Wahnsinn.
Der war auch echt, boah.
Mark Diakhiese war eigentlich echt so einer der Rising Stars, ne?
Ja, und hat dann damals aber in Hamburg gegen unseren deutschen Kämpfer verloren hier. Der, glaube ich, nicht am nächsten Wochenende kämpft, aber der beim GSP trainiert hier. Wie heißt er noch gleich?
Nasrat.
Nasrat. Hat er nicht gegen Nasrat verloren in
Ja, genau,
Hamburg?
in Hamburg, genau.
Ja.
Und ab da ging's für Mark Jacques bergab.
Ja, wobei er jetzt am Wochenende einen super Kampf gemacht hat. Also es war jetzt nicht schlecht. Aber der andere Typ hat mir echt gut gefallen, ey. Also der, wow, war gut. War richtig geil. Das nur mal so am Rande. Und was auch schön war, war hier dieser Nibar. Hast du das gesehen? Wahrscheinlich nicht. War der Frauenkampf. Ach, das war auch herrlich, wie da das Bein verbogen wurde.
Ja.
Das waren so die Highlights, würde ich sagen, von dem Wochenende.
Dann.
Wobei ich habe mir auch die ganzen Prelims angeschaut. Da waren auch ein paar gute, echt gute Kämpfer dabei. Aber ich würde mich jetzt auch bei den Namen schwer tun. Aber war vielversprechend. Also war eine sehr gute Fight Night, hat mir sehr gut gefallen.
Jo.
Außer dass die Main Events vielleicht ein bisschen zu schnell zu Ende waren.
Ja, was soll's? Muss auch mal sein.
Ja.
Kann nicht immer ein Usman Masvidal sein. Ja, ich würde sagen, dann blicken wir mal auf die nächste UFC Fight Night. Da freue ich mich vor allem auf das Main Event. Robert Whittaker trifft nämlich auf Darren Till. Was ist das denn bitte für ein geiler Fight? Robert Whittaker kommt zurück, nachdem er sehr, sehr eindeutig gegen Israel Adesanya verloren hat. Hat jetzt schon einige Schlachten hinter sich. Whittaker hat so geile Fights schon abgeliefert. War dann aber irgendwie ganz, ganz anders bei diesem Adesanya-Fight. Ich weiß auch nicht wieso. Da ist ja was vorgefallen in der Familie. War auch verletzt. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und jetzt kommt er gegen Darren Till zurück. Er selber hat gesagt, er ist wieder der Alte. Er ist nicht mehr so verrückt am Trainieren, wie verrückt am Trainieren, sondern hat einen Gang zurückgeschalten und genau das tut ihm jetzt richtig gut. Will wieder komplett durchstarten, will sich den Gürtel schnappen, will zeigen, dass er der beste Middleweight ist und da trifft er auf Darren Till. Darren Till hatte auch so seine Probleme. Wir wissen ja, gegen Woodley verloren, dann von Masvidal ausgenockt worden und dann haben wir den Fight gegen Calvin Gastelum gesehen. Und das war auch so ein Fight, wo man sich dachte, oh, Darren Till geht eine Gewichtsklasse hoch, aber man glaubt nicht, dass es was wird. Aber er hat dann so geil performt gegen Calvin Gastelum, dass das hier jetzt aber vermutlich auch der Number One Contender Fight ist. Ich denke schon, dass Darren Till versus Robert Whittaker den Sieger aus Adesanya versus Costa bekommt. Ich weiß, Romero und Uriah Hall kämpften gegeneinander, aber das kann es nicht sein, dass der Sieger dann einen Titelfight bekommt. Also ich denke, hier am Wochenende sehen wir, wer als nächstes nach Adesanya und Costa den Titelshot bekommt.
Ja, kann ich alles nur zu 100% unterstreichen, was du gesagt hast. Wie gesagt, ich streite mich ja viel lieber mit dir, als dass ich dir immer zustimme. Aber du hast halt zu 100% richtig alles gesagt. Bei Robert Whittaker, da bin ich halt wirklich, ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Man hat schon über auch mentale Probleme bei ihm gesprochen. Und natürlich auch die körperlichen Probleme. Er soll etliche Verletzungen gehabt haben. Ich kenne jetzt nicht alle Verletzungen im Detail, leider. Aber ich weiß natürlich, wie schwer es für einen Kämpfer ist, wieder ins Training reinzukommen, wenn man da Verletzungen hat, OPs hat, etc. Das macht einen, auch im Kopf macht einen das fertig. Aber ich wünsche es mir natürlich, dass er wieder der Alte wird. Wie gesagt, immer mit der Hintergrundfrage, wie hat er die ganzen Niederlagen, die ganzen harten Fights, die harten Schlachten, die er schon geschlagen hat, wie hat er das alles verkraftet? Wie steckt das in seinen Knochen drin? Und kann er nochmal an seine alte Super-Performance anknüpfen? Weil das sind wirklich Ringschlachten gewesen, die er geschlagen hat. Bis auf die Nacht mit Adesanya, da war es ja eher ein Abschlachten für ihn. Da ist er wirklich böse ausgenockt worden. Wie hat er das alles verkraftet? Wie viel Feuer brennt noch in ihm? Wie fit ist er tatsächlich? All das kann er jetzt zeigen gegen Darren Till. Darren Till auf alle Fälle ein sehr starker Gegner und ein Typ, der im Gegensatz zu vielen anderen seine Niederlagen, harte, schwere Niederlagen, anscheinend sehr gut verkraftet hat. Also Darren Till, so ein richtig harter, verrückter Engländer, auch so ein Trainingsschwein, wenn man den nochmal sieht hier, wie der sich da im Training fertig macht. Also auch einer, der Spaß dran hat, wo man richtig merkt, der will kämpfen, der brennt, der hat das Feuer noch. Der war noch nie Champion. Robert Whittaker war schon Champion. Wir wissen ja, wenn ich noch nicht Champion war, die sind meistens doch etwas hungriger als diejenigen, die schon Champion waren. Deswegen, ich würde fast tippen, dass Darren Till das Ding gewinnt.
Boah, schwierig. Ich persönlich würde vermutlich sagen, dass Whittaker gewinnt, einfach weil man weiß, was Whittaker drauf hat. Und ja, Darren Till, ja, es war schon ein sehr knapper Fight damals gegen Wonderboy. Sehr eindeutig gegen Tyron Woodley verloren. Gegen Masvidal hatte er seine Momente. Er hat Masvidal auch einmal gedroppt. Aber ich persönlich glaube, Whittaker ist der komplettere Fighter. Und wenn er mit sich selbst im Reinen ist, wird er diesen Fight auch gewinnen.
Ja, also mega, mega spannender Fight. Ich freue mich riesig drauf. Und da brennt die Luft. Also das könnte ein richtig, richtig geiler Fight werden. Auf alle Fälle mega spannend.
Dann haben wir ein in meinen Augen relativ langweiliges Co-Main. Wir sehen Shogun Rurya versus Minotauro Nogueira.
Ja, wobei ich da ein klein bisschen widersprechen muss. Gut, jetzt bin ich natürlich auch ein alter Sack, zugegeben. Und ich verfolge diese beiden Kämpfer jetzt schon seit 20 Jahren. Und da habe ich wahrscheinlich dann ein ganz anderes Empfinden, wenn die in den Käfig steigen als du. Maurice Shogun Rua, den kenne ich noch aus Pride-Zeiten, genauso wie Antonio Nogueira. Also ich freue mich da riesig drauf, die beiden alten Säcke nochmal, oh Entschuldigung, habe ich jetzt alte Säcke gesagt, aber ich darf mir das erlauben, ich bin selber so alt, beziehungsweise älter. Ich freue mich drauf, die beiden nochmal zu sehen, wobei dieser Kampf natürlich nichts entscheidend bestimmen wird in dieser Gewichtsklasse. Für mich ist halt einfach schön, die beiden Alten nochmal zu sehen. Für dich natürlich weniger interessant, weil dieser Kampf einfach keinen Einfluss hat auf das weitere Geschehen in dieser Gewichtsklasse.
Ja, ich meine, der 38-Jährige kämpft gegen den 44-Jährigen.
Ja.
Fedor ist jünger als Nogueira, wohlgemerkt. Beziehungsweise Wanderlei Silva ist genauso alt. Das könntest du dir vorstellen, ein Fedor oder ein Wanderlei Silva im Co-Main zu sehen? Ich weiß ja, nicht.
Es sind die alten Namen, die da nochmal Klickzahlen bringen. Da sind also alte Säcke wie ich, die sich das halt gerne anschauen. Aber wie gesagt, ich kann dich verstehen, wenn du sagst, ja gut, warum kämpfen die noch? Warum lassen die es nicht gut sein und ruhen sich auf ihren Lorbeeren aus? Aber jetzt hat man hier halt zwei alte gegeneinander gestellt. Naja, mein Gott.
Ja. Stattdessen haben wir aber einen sehr, sehr geilen Fight als drittes, ich nenne es einfach mal das zweite Co-Main-Event. Und zwar Fabricio Werdum trifft auf Alexander Gustafsson. Und das ist mal ein spannender Kampf.
Das finde ich mega interessant. Auch wenn wir hier einen alten Fabricio Werdum haben. Der müsste jetzt auch 44 oder 45 sein. Ich hoffe, ich lüge nicht. Aber interessant halt, Alexander Gustafsson war zurückgetreten. Und jetzt haben wir hier sein Comeback. Und wir haben ein Comeback in einer anderen Gewichtsklasse. Denn die kämpfen jetzt im
Schwergewicht.
In der höchsten Gewichtsklasse, im Schwergewicht, ne?
Genau.
Also das ist auch nochmal ganz spannend zu sehen, wie viel Feuer hat Gustafsson noch. Und anscheinend rechnet der sich da was aus im Schwergewicht. Im Schwergewicht haben wir nicht so viele super Kämpfer. Scheinbar sieht er da noch Potenzial. Ich habe jetzt noch kein Interview mit ihm gesehen, was ihn dazu bewegt hat, ein Comeback zu machen. Aber ich war überrascht. Also für mich war das dann doch überraschend. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er sich verkauft. Und Fabricio Werdum ist jetzt kein Schlechter. Der hat auch schon gegen Gott und die Welt gekämpft. Aber wie gesagt, halt auch schon in die Jahre gekommen jetzt.
Ja, aber genau das denke ich mir aber auch, dass Alexander Gustafsson wahrscheinlich die Kämpfer gesehen hat im Heavyweight und sich selber gedacht hat, hey,
ja,
die besiege ich.
Ja, genau.
Die kann ich schlagen. Er weiß, ja, DC tritt eh zurück.
Ja.
Nach diesem Stipe-Fight und er weiß, okay, er ist immer noch ein großer Name, auch wenn er es zuletzt zweimal verloren hat und er will es nochmal wissen, diesmal aber im Schwergewicht, weil Weil da kein John Jones gerade auf ihn wartet. Also, ja, schauen wir mal.
Ja, und ich denke mal auch, er hat vielleicht noch mehr Hintergrundinformationen als wir beide. Du hast es schon treffend gesagt, DC, der wird aufhören. Und was meinst du, wie lange Stipe noch macht?
Noch einige Kämpfe.
Echt?
Ja, ja.
Ich glaube da nicht so richtig dran. Ich glaube, der macht auch nicht mehr lange.
Ja.
Aber warten wir es ab. Warten wir es ab. Aber auf alle Fälle in der Gewichtsklasse bessere Karten als eins drunter, würde ich sagen, oder?
Ja, denke ich auch. Eins drunter, da, boah, wen hast du da alles? Dominic Reyes, Jan Blachowicz, Thiago Santos, der jetzt bald wieder kämpft, meine ich.
Hoffentlich.
Wurde nicht ein Kampf angekündigt?
Boah, ich bin mir nicht sicher.
Ich kann ja mal schnell nachschauen. Ich meine, da wurde sogar was angekündigt.
Ich weiß es nicht.
Thiago Marreta Santos. Ja, auf jeden Fall. Ja, tatsächlich. Er kämpft am 12. September gegen Glover Teixeira.
Aha, interessant.
Ja, der ist wieder da.
Aber ein schwerer Einstiegskampf. Also, wir haben ja, Teixeira hat doch letztens gerade erst einen irgendwie so kaputt gebombt. Ja,
Anthony Smith,
genau, ja.
Die Zähne weggebombt, ja.
Genau, ja. Wo man eigentlich dachte, na gut, wird eher so ein sicheres Ding für Smith. Aber der alte Teixeira hat da nochmal ganz schön Gas gegeben hier und hat einen super Kampf hingelegt. Also es war auch eine geile Aktion.
Ja. Gut, dann haben wir ebenfalls auf der Main Card Peter Sobotta.
Ja,
das ist sein erster Fight nach 2 Jahren. Er hat damals gegen Leon Edwards verloren. Jetzt kehrt er quasi zurück, kämpft auf der Fight Island gegen Alex Oliveira. Alex Oliveira steht in den letzten 4 Kämpfen 1-3. Und ja, starker Gegner. Ich bin mal gespannt. Ist im Endeffekt für die UFC-Rankings an sich und so weiter nicht wirklich relevant. Es ist aber für uns als Deutsche relevant, einfach weil klar, ein Sieg von Peter Sobotta würde das Ganze auch in Deutschland nochmal boosten. Mehr Fans und so weiter. The Zone berichtet ja schon sehr viel und berichtet sehr viel auch über Peter. Ein gutes Zeichen auch für den Sport an sich. Und deshalb würde ich mich echt freuen, wenn Peter Sobotta den Fight da gewinnen würde.
Weißt du, warum der so lange Pause gemacht hat?
Naja, er ist Vater geworden. Er hat sein eigenes Gym. Ich meine, er hat es renoviert. Ich bin mir nicht sicher. Und er hatte ja auch Nova. Da hatten die ja ein Event veranstaltet letztes Jahr in Barling. Das heißt, er hatte allerhand voll zu tun.
Naja, gut. Aber er hat immerhin einen guten Fight jetzt bekommen. Und Alex Oliveira darf man auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Der hat auch schon alle Top-Leute, glaube ich, gekämpft, wenn ich mich richtig erinnere, und ist kein schlechter Fighter. Also da muss Sobotta auf alle Fälle aufpassen, aber ist zu schaffen. Also wird auch für mich als Fan mega spannend, ich freue mich drauf. Also richtig cool, muss man schon sagen.
Ja, Alex Oliveira hat auch einen Fight gemacht gegen Carlos Conde zum Beispiel. Dürfen wir nicht vergessen.
Ja, der hat viele bekannte Namen schon gekämpft. Schon einige Kämpfe auf dem Buckel.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Seit wann ist er denn in der UFC? Ah, seit 5 Jahren. Hat mal gegen Gilbert Burns gekämpft. Hat aber verloren. Boah, ja, 21 Siege im Profi-MMA. Das ist echt krass. Hat dieses Jahr auch schon gekämpft. Bei Adesanya gegen Romero. Da war der auch auf der Main Card. Hat er gegen Max Griffin gekämpft. Ja.
Ja, aber immer dann, wenn es nach oben gehen sollte, hat er halt die Kämpfe verloren. Mal gucken jetzt, wie er gegen Sobotta aussieht. Aber wie gesagt, ist nicht zu unterschätzen. Ist schon ein Kampf, ist lustiger Brasilianer. Mhm. Aber wie gesagt, ich freue mich drauf und wieder ein Deutscher dabei. Ist doch schön.
Wir haben ebenfalls noch einen Deutschen in den Prelims. Und zwar wird Niklas Stolze sein Debüt in der UFC geben. trifft dort auf Ramazan Emeev, ein Champion aus M1 Global. Auf jeden Fall ein harter Brocken, sein Gegner. Aber auch hier hoffe ich einfach, dass Niklas das Ding machen kann und dass er diesen Fight gewinnt.
Ja, wie gesagt, gut gesagt. Ich glaube schon, dass das, ja, jetzt für ihn, ich meine, er wird wahrscheinlich den ersten Kampf des Abends machen. Das heißt, die meisten können das nur schauen, wenn sie halt den Fight Pass gekauft haben bei der UFC. Auf The Zone wird es leider nicht zu sehen sein. Aber das wird jetzt für ihn, ja, so eine Wegbestimmung, oder?
Absolut. Wobei, ja, ich meine, er ist auf Short Notice eingesprungen. Sein Gegner hat sich so oder so schon für den Kampf vorbereitet. Das heißt, egal ob Sieg oder Niederlage, privat hat er damit schon gewonnen, dass er da eingesprungen ist, diesen Kampf angenommen hat, sein UFC-Debüt gegeben hat, einfach weil er jetzt schon mal seinen Fuß in die Tür gesetzt hat und in der UFC ist. Den wichtigsten Schritt hat er schon hinter sich.
Ja, aber jetzt muss er halt abliefern. Es wäre halt zumindest schön, wenn er einen guten Kampf macht. Wenn er verliert, wäre noch nicht mal ein Beinbruch, wenn er doch zumindest einen guten Kampf machen würde.
Ja, natürlich. Aber
das wäre halt auch der Wunsch.
Ja, nee, ich meine nur, es wäre kein Weltuntergang, wenn er einen Short-Notice-Fight verliert. Gegen einen bärenstarken Gegner, weißt du?
Es ist nie eine Schande zu verlieren. Ne? Aber wie gesagt, in dem Falle wäre es halt wirklich für ihn wünschenswert, dass er halt einfach irgendwie abliefert und nicht gleich K.O. geht, sondern dass er wirklich vor den Augen der Zuschauer, der Leute der UFC, vielleicht sogar vor den Augen von Dana White, einen Kampf machen kann und ja, dann nochmal einen Kampf bekommt. Weil ich kenne den einen oder anderen, der in der UFC schon mal kämpfen durfte und danach hat man von ihm nichts mehr gehört. Und das wäre halt schade, wenn es ihm auch so gehen würde.
Jo. Dann war es das auch mit der Fight Night, würde ich sagen.
Ja, es sind einige interessante Kämpfe auf der Karte. Also ich denke, das wird eine tolle Nacht für mich. Jo. Also ich werde mir die alle reinfahren.
Dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Die Fight Night seht ihr wie immer live bei The Zone bisher. Und dann würde ich sagen, ja, Matthias, Schlusswort gehört dir.
Ja, ich bin der UFC dankbar, dass sie am Wochenende Veranstaltungen macht und auch so zahlreiche Veranstaltungen macht, weil das Fernsehprogramm ist irgendwie für mich nicht zu ertragen. Und ich finde es auch gut für die Fighter, dass sie ihre Kämpfe haben, dass sie Geld verdienen können. Wenn ich da so an die Boxer denke, die da im Moment alle auf Eis gelegt sind, keine Veranstaltungen haben oder bisher nur sehr wenig Veranstaltungen hatten. Ich glaube, in Magdeburg war am Wochenende auch eine Boxveranstaltung. Deswegen freuen wir uns aufs Wochenende, auf die Kämpfe. Es wird auf alle Fälle gut. Da ist einiges in Arbeit bei der UFC. Der August wird auch mit einigen Top-Kämpfen gespickt sein. Also wir werden euch da auf dem Laufenden halten und freuen uns natürlich drüber, wenn wir da was zum Talken haben. Also bleibt uns treu, checkt uns ab auf Instagram und auf YouTube. Da gibt's einiges von uns zu sehen. Und ich bedanke mich für euer Gehör, fürs Zuhören. Und was ihr natürlich auch machen könnt, empfehlt uns weiter.